12. Februar, 20 Uhr, ich habe es schon wieder vergessen.
37.
Wahrscheinlich jetzt 38, weil wir wieder mal ein bisschen gebraucht haben. Ja. Du siehst genervt aus, obwohl du Urlaub hast. Was ist los?
Ich bin gar nicht genervt eigentlich.
Kaputt.
Ja, und ich muss nächste Woche wieder zurück. Und die 2 Wochen sind nicht so gelaufen, wie ich das geplant hatte. Das heißt, ich werde sehr viel von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, für die 2 Wochen werde ich während des nächsten Semesters erledigen müssen. Das schwierigste Semester, welches noch vor mir liegt, gleichzeitig mit ungewissen Ergebnissen aus dem letzten. Das ist alles ein wenig stressig gerade.
Ja, jetzt sind wir aber schon fast mittendrin, denn es ist ja schon eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Weißt du noch, wie wir ausgestiegen sind konkret in der letzten Folge? Es war vermutlich irgendwo in der Prüfungsphase, oder?
Wir haben über Wien noch gesprochen.
Wir haben über Wien gesprochen, ja. Das ist schon mal dahingehend witzig, weil wir ja eigentlich, wenn wir jetzt über das zurückblicken wollen, was berichtenswert ist, dann müssten wir ja eigentlich wieder über Wien sprechen.
Ja, über den zweiten Besuch dort.
Hm. Wie dröseln wir das denn jetzt am besten auf?
Ich denke, wir fangen dort an.
Ja? Dann würde ich doch mal vorschlagen, was hat uns wieder nach Wien verschlagen?
Wir haben das Projekt, welches wir letztes Jahr in Wien angefangen haben, zu Ende gebracht. Wir wurden eingeladen von den Ultras von Rapid, ihre Kampagne Wiener helfen Wienern für 2025/26 zu unterstützen, die sich dieses Jahr eben dem Thema Autismus Inklusion widmete. Dafür haben wir 2025 eine Kinovorstellung von Wochenende, mehrere Kinovorstellungen von Wochenendrebellen in Wien begleitet und ich habe eine Ansprache im Stadion gehalten, eine kurze, und dann noch Chaos auf Augenhöhe versteigert. Alles eben zugunsten dieser Kampagne. Und diese Kampagne ist jetzt zu Ende gegangen mit der feierlichen Scheckübergabe im Stadion. Und auch dort waren wir dann wieder eingeladen, mit auf dem Spielfeld dabei zu sein.
Genau. Und bevor wir vielleicht in die einzelnen Details gehen, wie das abgelaufen ist, habe ich überlegt, man könnte ja fast sagen, die Aktion müsste ja eigentlich statt Wiener helfen Wienern, müsste die ja eigentlich heißen Wienern helfen Wochenendrebellen, oder?
Du meinst umgekehrt?
Nee, Wiener helfen Wochenendrebellen, meinte ich schon genau so.
Wieso? Ja.
Weil ich glaube, wenn man so die letzten, also wenn man jetzt den Zeitpunkt nimmt, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben, bis einschließlich heute, dann lässt sich diese gesamte Phase in Abschnitte einteilen, wo man sagt, die waren richtig beschissen. Also auf einer Skala von 1 bis 10 war das mal eine satt über 7. Davon gab es bei dir sehr, sehr viele in der Zeit. Und die einzigen Tage, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass die weiter oben lagen, war unser letzter Wien-Besuch eigentlich insgesamt. Und ich habe dich dazwischen in der Prüfungsphase sehr, sehr gestresst und sehr, 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 ich will nicht sagen resignierend, aber es sah resignierend aus. Ich weiß, dass Resignation da nicht dein Style ist, aber magst du mal so über die, und dann wiederum, jetzt um den Bogen zu spannen, Wienern helfen, Wochenendrebellen, habe ich dich jetzt auch in deinem gesamten Urlaub auch nur eigentlich 1,5 Tage so richtig aufgelöst, happy gesehen und das war auch wieder in Wien.
Ja.
Sollten wir umziehen?
Ja. Nee, Wien ist eine geile Stadt, aber wenn wir darüber sprechen, wo wir uns politisch sicherer aufstellen in den nächsten Jahren, ist Wien vielleicht nicht unbedingt, Österreich insgesamt wahrscheinlich nicht das richtige Land zum Hinziehen.
Okay.
Wobei, wahrscheinlich ist auch nicht so viel schlimmer als Deutschland, aber ich denke, es ist eine coole Stadt. Aber Zürich ist auch eine coole Stadt zum Beispiel. Also es gibt viele coole Städte, in denen ich schon war. Aber der Anlass, der uns dorthin gebracht hat, war natürlich das Spezielle. Und vor allem halt das Programm, welches dort für uns aufgefahren wurde. Das war sicherlich das, was diese Tage so besonders gemacht hat.
Das hast du, ohne dass man... Also im Normalfall ist es ja nicht so, wenn wir bei Veranstaltungen sind, dass du so eine... Es gibt ja diese Rider-Listen, ja, wo so... Künstler dann so ja. mitteilen, was sie so gerne hätten, eigentlich so, was weiß ich, M&Ms, aber keine roten oder sonst irgendwas oder so. Und sowas bist du ja vom Typ her so gar nicht, oder sind wir beide eigentlich nicht, sondern wenn wir gefragt werden, was brauchen wir für eine Lesung oder so, dann sind es 2 Stühle meistens, die wir bekunden, dass wir die brauchen. Aber umso cooler ist es dann manchmal von irgendwas überrascht zu werden, finde ich. Und da hat sich Wien irgendwie doppelt über oder zweimal übertroffen irgendwie so. Und das war schon sehr, sehr schön, auch wenn es diesmal natürlich alles wesentlich kompakter war und wir weniger Zeit hatten.
Ja.
Ja. Wir sind den Freitag sehr verspätet angekommen. Magst du dann, sind dann ja eigentlich auch relativ schnell ins Bett gefallen. Was haben wir denn den Samstag dann in Wien so erlebt?
Ja, wir sind zu fünft, also praktisch wir vier, wir beide, Mami und Lani, zusammen mit Alex, unserem Gastgeber dort, sind wir erst einmal durch die Stadt gelaufen. Das haben wir letztes Mal hatten wir sehr spezielle Orte, die wir so sehen wollten, die uns gezeigt wurden. Und sind gar nicht, aber wirklich einfach mal normal praktisch durch die Innenstadt gelaufen und haben uns so die Gebäude und einfach die Szenerie angesehen. Das haben wir diesmal gemacht. Wir waren auch in so einem Kaffeehaus, die ja eine gewisse Tradition in Wien haben. Die aber leider immer eine sehr eingeschränkte vegane Auswahl haben, ist mir aufgefallen. Aber die natürlich trotzdem so irgendwie schön sind zum Sehen und dort Zeit verbringen. Und wir waren beim Naschmarkt und sind ihn langgelaufen. Und dann sind wir abends zum Spiel gefahren.
Genau. Wir als die Glücksbringer von Rapid Wien,
ja. Denn,
wie ist es den Jungs oder unten in den letzten Monaten, seitdem wir da waren, so ergangen?
Also als wir da waren, war es so, dass als wir beim ersten Mal da waren, waren sie gerade Tabellenzweiter. Kurz vor dem Spiel, da waren wir noch dabei, haben sie erfahren, dass der Tabellenführer verloren hat und sie heute die Chance haben, die Tabellenführung zu ergreifen, wenn sie gegen den Tabellenletzten gewinnen. Sie haben dann gegen den Tabellenletzten verloren in unserer Anwesenheit und haben auch seitdem nichts mehr gewonnen. Und bei unserem zweiten Besuch jetzt waren sie Tabellensiebter. Und das ist nicht so positiv gelaufen. Und sie lagen dann auch wieder hinten zu Beginn, bis du dann auf Toilette gegangen bist und direkt der Ausgleichstreffer fiel.
Ja, willst du damit sagen, ich bin die Bremse?
Sie wollten dich ja zur Austria schicken
danach. werde ich dorthin gepackt, ja.
Ja.
Ja, das Derby ist ja jetzt diese Woche, glaube ich.
Ja.
Ja.
Wenn sie jetzt wieder gewinnen, nachdem wir weg sind, das wäre...
Ja, okay, ja, das stimmt. Das war so der Abschluss. Vielleicht ist das, vielleicht ist das die... Na gut, das wird sie dann auch nicht trösten. Doch, so ein Derby-Sieg tröstet dann. Ich denke, das wäre dann sehr tröstlich insgesamt. Ja, ganz, ganz großartig. Ganz, ganz großartige Aktion insgesamt. Sowohl vom Verein als auch von Ultras Rapid, also auch dem Verein bleibt zu danken. Auch das ist ja nicht überall selbstverständlich, dass die Ultras für eine Aktion innerhalb des gesamten Stadions und drumherum inklusive VIP-Bereich auch mal tätig werden dürfen mit unterschiedlichsten Aktionen, um Gutes zu tun und mit als Wienern zu helfen und uns halt dahingehend zu helfen, dass es uns eine riesige Freude gemacht hat, beide Besuche eigentlich
insgesamt.
Ja, das war schon sehr, sehr besonders. Ja, einen besonderen Gruß muss man eigentlich rausschicken, auch an die Spendenempfänger, die wir diesmal auch ein bisschen näher kennenlernen durften. Magst du vielleicht mal so ein bisschen was über Rainman's Home erzählen und dann vielleicht auch über die beiden, die wir kennenlernen durften?
Ja, also es ist ein Verein aus Wien, die sich grundsätzlich dem gewidmet haben, dass AutistInnen, die dort bei ihnen praktisch leben, eben einen möglichst selbstbestimmten Alltag haben können, dass sie ihnen dabei geholfen wird, praktisch ihre individuellen Stärken so zu entdecken und auch zu entwickeln und dort, wo es gewünscht ist, eben auch ihre Autonomie auszubauen. Irgendwie. Also praktisch Inklusion ist praktisch das Schlüsselwort. Und auch ein Inklusionsverständnis, das dem der Neurodiversitätsbewegung entspricht. Also ein Versuch praktisch, das Umfeld der Menschen eben so zu verändern, dass sie gut darin leben können. Und das Besondere also ein bisschen ist, dass, ich meine, heute ist dieses Neurodiversitätsparadigma ja recht bekannt zumindest. Es ist sicherlich, wird es angegriffen von vielen Seiten, aber es ist etabliert in einer gewissen Form. Und der Verein wurde gegründet 1991 und geht zurück auf den Sohn von Anton, also dem Gründer, der geboren wurde 1977 und auch diagnostiziert wurde sehr früh, im Alter von 3, also Ende 70er, Anfang 80er. Da muss man sich ja vorstellen, Ende 70er, da sprechen wir noch über die Zeit von, wo Lovers, der Entwickler der ABA-Therapie, noch Elektroschocks verwendet hat. Also das ist die Zeit, über die wir sprechen, wenn wir über Ende der 70er sprechen, in dem praktisch der Sohn von Anton diagnostiziert wurde, geboren ist. Und auch in den 90ern sind so...
Wir müssen, glaube ich, ganz kurz einen Cut machen, dass du ganz kurz mal ausholst, Lovasch, ABA, das war jetzt ja doch sehr, sehr viel für jemanden, der das vielleicht das erste Mal hört.
Ja, also in den 60er und 70er Jahren war der Umgang oder der weit verbreitete Umgang mit AutistInnen Umerziehung. Also praktisch analog zu den Konversionstherapien gegen queere Menschen war die Überzeugung, dass man den Autismus wegerziehen kann. So, das war sehr weit verbreitet und auch die Wissenschaft, die Forschung hat sich dort mitschuldig gemacht, hat dort mit einer enormen Hybris vorgegangen, hat es pathologisiert und darunter haben unzählige Autisten geleidet. Ivar Lovas, ein Wissenschaftler, der ein radikaler Behaviorist, also ein Mensch, der Überzeugung war, dass das Innenleben eines Patienten auszublenden ist, dass man den Erfolg einer Therapie alleine anhand des Verhaltens messen kann. Und wie bei einer Blackbox, man steckt gewisse Reize rein, man beobachtet ein bestimmtes Verhalten und wenn das Verhalten das ist, was man sich gewünscht hat, dann ist die Therapie offensichtlich erfolgreich. So, das ist die Idee von Behaviorismus und er hat das eben sehr wörtlich genommen und ist tatsächlich, hatte ein Weltbild, in dem das Innenleben nicht existiert. Ja, von ihm stammt auch diese Aussage, dass Autisten zwar einen Mund und Arme und Beine haben, aber keine Persönlichkeiten, keine Personen im psychologischen Sinne sind. Und das klingt natürlich sehr radikal, wenn man es mal so ausspricht, aber das war das Paradigma in dieser Zeit. Und in den 90ern ist diese Elektroschockphase sicherlich vorbei gewesen, aber natürlich war man auch in den 90ern noch weit entfernt davon, dass sich ein Neurodiversitätsparadigma, also eine Betrachtung von Autismus eben nicht als Krankheit, sondern als Variante, als Verschaltung des Gehirns in irgendeiner Form durchgesetzt hat. Und Raymond Soam, 1991 gegründet, hatte eben zu diesem Zeitpunkt schon den Gedanken, dass der Umgang mit AutistInnen eigentlich anders aussehen sollte, dass das Wohl der AutistInnen die entscheidende Kennziffer sozusagen ist, das wonach was das Ziel sein muss, nicht in erster Linie Unannehmlichkeiten für das Umfeld zu reduzieren. So, daher auch der Name Raymond Soam hat uns beide ja eher skeptisch gemacht am Anfang, weil es ja ein Filmcharakter ist, der heute in der autistischen Community auch stark kritisiert wird, weil es eben eine extreme Darstellung des Savant-Syndroms ist, was ja ein kleiner Subtyp, eine ganz, ganz kleine Teilmenge von AutistInnen ist, die aber stark überrepräsentiert ist. Also was dann häufig eben zu dem Klischee führt, alle AutistInnen seien Savants. Und gleichzeitig bedient dieser Film auch so ein bisschen, oder bedient die Rezeption dieses Films auch ein bisschen das Phänomen der Einteilung von AutistInnen nach Nützlichkeit, also dass man praktisch argumentiert mit, sie sind ja wertvoll für die Gesellschaft, weil sie in krassen Jobs arbeiten können und dort praktisch uns voranbringen können, was in Teilen stimmt, aber was natürlich nie der Grund sein darf, aus dem man für Rechte von AutistInnen kämpft. Und deswegen wird dieser Film auch kritisiert. Allerdings war es eben so, dass in den 90ern, als dieser Verein gegründet wurde, war der Film das Einzige, was die große Mehrheit der Bevölkerung, die einzige Quelle, aus der die große Mehrheit der Bevölkerung jemals etwas von Autismus gehört hat. Und es war das erste Mal, dass überhaupt Autismus in einem weitesten Sinne als etwas Positives, als etwas nicht rein Defizitäres betrachtet wurde. Mhm. Und das macht das natürlich die Kritik aus der heutigen Perspektive nicht weniger berechtigt, aber es erklärt natürlich trotzdem, warum Menschen, die sich schon in den 90ern für Autismusinklusion eingesetzt haben, vielleicht auch eine andere Perspektive auf diesen Film haben. Und das erklärt sicherlich die Benennung des Vereins.
Hm. Ja, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, was das wirklich konkret bedeutet. Das ist auch mir erst sehr spät klar geworden insgesamt, dass wir dort über eine Phase sprechen, die, wenn man die heutigen Herausforderungen nimmt, die immer noch irrsinnig sind im Kontext Autismus, sie nichts im Geringsten mit den Herausforderungen zu tun haben, die Autistinnen und auch deren Angehörige in den vor 30, 40, 50 Jahren durchmachen mussten insgesamt. Und du hast, wenn man von dieser Diskrepanz spricht, hast du ja heute auch bei Instagram ein Posting abgesetzt, wo die Reaktionen dich durchaus auch zum Teil überrascht haben.
Ja.
Magst du davon vielleicht mal kurz erzählen? Weil das passt gerade so in diesen Kontext so ein bisschen.
Ja, also ich habe ein Posting auf Instagram abgesetzt, welches sich mit der Berichterstattung befasst, einem bestimmten Aspekt der Berichterstattung über einen Mord, einen Doppelmord an zwei autistischen Kindern durch ihre Eltern in Australien, der vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Und die Berichterstattung über diesen, ich meine, es ist ein durchaus häufiges Phänomen. In den letzten 5 Jahren wurden über 500 Menschen mit Behinderungen von ihren Familien umgebracht. Und man hört auch immer wieder, es gibt sehr, sehr, sehr zahlreiche bekannte Fälle von AutistInnen, die von ihren Eltern, Familienmitgliedern getötet werden. Und die Berichterstattung zeigt ein immer wiederkehrendes Muster. Und so war das auch diesmal. Nämlich das Muster, das völlig anders als über jeden anderen Mord berichtet wird. Also auf eine Art und Weise, wo niemand darauf kommen würde, bei irgendeinem anderen Mord so darüber zu schreiben. Also diese Formulierungen oder Begriffe wie nur die Täterperspektive in den Fokus stellen, darüber erzählen, was für einen harten Kampf die Eltern geführt haben gegen das System und gegen die Umstände und gegen das mangelnde Verständnis, das die Gesellschaft ihnen entgegengebracht hat, dass sie deswegen praktisch eigentlich keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben, als ihre Kinder zu töten in einem Akt der Verzweiflung. Und also, dass man in erster Linie darüber schreibt, was für eine Belastung eigentlich diese ganzen Umstände für die Eltern waren, für die Täter, also für die Mörder in diesem Kontext. Und offensichtlich würde nie jemand so über irgendeinen anderen Mord schreiben. Also Asan hat das, glaube ich, mal verglichen mit, man stelle sich vor, in einem großen Betrieb, in einem Bürogebäude gibt es einen Amoklauf und das, die ganze Nation diskutiert danach dann über bessere Arbeitgeberrechte, Arbeitnehmerrechte und oder Amoklauf in einer Schule und wir nutzen das, um mal über Mobbing zu diskutieren. So ist das, wenn man einen Mord an Autisten durch ihre Eltern nutzt, um über die mangelnde Unterstützung für die Eltern, für betroffene Eltern zu diskutieren. Das ist einfach absolut gefährlich, weil es eben auch dazu führt, dass Eltern in solchen Situationen das lesen und sie lesen, dass diesen Tätern Verständnis entgegengebracht wird. Und das führt dazu, dass sie das als eine legitime Option plötzlich betrachten oder dass sie zumindest unterbewusst die Botschaft empfangen, ich würde auch dafür Verständnis erhalten, so eine Tat zu begehen. Und das habe ich in diesem Post eben alles sehr ausführlich erklärt und habe dann am Ende auch auf ein Toolkit von ASAN, also vom Autistic Self-Advocacy Network, verwiesen, das genau beschreibt, wie man über so ein Verbrechen schreibt und spricht und wie nicht und warum. Und was in den Kommentaren passiert ist, in einem Teil der Kommentare, einem eher kleinen Teil auch, aber doch, es waren doch einige, dass genau das, was ich in dem Post kritisiert habe und genau das, was in dem Toolkit, aus dem ich auch einen Auszug in den Post integriert habe, von explizit abgeraten wird. Ganz klar, das so zu sprechen und zu schreiben, bringt Autisten in Gefahr, weil es dazu führen könnte, dass solche Taten häufiger auftreten. Genau das ist in den Kommentaren dann an vielen Stellen wieder passiert. Und teilweise auch noch heftiger als eigentlich in der Berichterstattung, die ich kritisiert hatte. Ja, das hat mich tatsächlich sehr überrascht.
Mich hat es dahingehend überrascht, weil ich es ich wusste ja gar nicht, dass von dir ein Posting kommt. Manchmal ist es ja so, dass wir das ein oder andere abstimmen, aber sehr, sehr häufig ist es ja auch so, dass ich das gar nicht so mitbekomme. Und als ich es dann gesehen habe und in den Blick in die Kommentare geworfen habe, habe ich gedacht, wie schafft man diesen Sprung? Also es ist ja wirklich ein Aufruf um mehr Verständnis für die Täter.
Ja. Und auch
nach einem kaltblütigen Mord.
Ja. Und alles war wirklich in den Kommentaren, alles war schuld an diesem Mord. Der australische Staat, der Corona-Lockdown, Menschen wie ich, die Umstände, Verzweiflung, Angst. Kannst du durch die Kommentare gehen, du findest wenig, was nicht schuld an diesem Mord war, außer die Mörder. So. Das, wie gesagt, diese Formulierung von, ja, die Umstände oder das Opfer etc. ließen ihm keine andere Wahl. Das ist so eine Formulierung, die man am ehesten vielleicht noch kennt von Femiziden, aber halt auch nur von Tätern. So. Nicht von, also ich wüsste keinen anderen Mord, über den es denkbar ist, dass eine große britische Zeitung so schreibt, außer wenn das Opfer behindert ist.
Wie kommen wir denn aus diesem Tal jetzt wieder raus?
Naja, es ist...
Also wir können ja mal den Bogen wieder zurückschlagen, ja, da wo wir eigentlich, ja, wo wir eigentlich waren. Nämlich bei bei Raymond's Home.
Ja.
Und unserer sehr späten Erkenntnis, was für unglaubliche Helden Anton und Therese, ja, da eigentlich sind. Ne? Also tut mir doppelt leid, gerade in Verbindung mit unserer anfänglichen Skepsis, die erstmal nur auf dem Namen, ja, beruhte, oder wo über den Namen die ein bisschen die Alarmglocken erst anging und dann sich das so fantastisch in diese Richtung wendet, ist schon großartig. Es bleibt ein klitzekleiner Wermutstropfen. Ist ja mir so aufgefallen. Welche? Naja, die Jungs und Mädels von den Ultras haben jetzt in 4 Monaten fast doppelt so viel Geld gesammelt wie wir in 4 Jahren.
Das ist doch die tausendfache Menge von Menschen.
Ja.
Also wenn du die Zeit mit den beteiligten Personen multiplizierst, sieht es, glaube ich, anders aus.
Ja.
Also praktisch die, weiß nicht wie lange, die 5, 6, 7 Jahre mal 2 verglichen mit dem halben Jahr mal der Anzahl der beteiligten Personen, dann würde ich sagen, ist vermutlich recht ausgeglichen.
Okay, also so genau habe ich es noch nicht berechnet. Ich freue mich riesig, dass da so eine üppige Summe zusammengekommen ist. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und es gibt viele... Das haben wir nicht abgestimmt, da sollten wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Ich überlege gerade, wir haben ja, es gab eine Versteigerung, so viel kann man ja verraten. Und bei dieser Versteigerung wurden halt verschiedene Fans halt verschiedene Devotionalien gespendet, die dort dann quasi versteigert wurden. Und da waren schon auch sehr, sehr coole Sachen dabei. Aber das ist dann schon auch ein bisschen der Intimbereich der Ultras insgesamt, da hängen wir uns jetzt nicht rein. Es war insgesamt sehr auffällig und sehr ungewöhnlich, dass man uns dort, dass da so viel Nähe zugelassen wurde insgesamt.
Ja.
Ist alles andere als selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass du und auch ich da immer auch mit dem notwendigen Respekt mit umgehen. Aber nichtsdestotrotz ist es alles andere als selbstverständlich und hat natürlich das Erlebnis umso besonderer gemacht. Ja, also viele dieser Erlebnisse sind ja Erlebnisse, so schön so ein Riesenrad am Prater ist. So ist es dann doch halt was anderes, so die Heiligtümer der Ultras sehen zu dürfen oder Anekdoten davon zu hören oder irgendwie sowas. Sodass wir sicherlich auch nochmal nach Wien zurückkehren, um vielleicht auch dort mit jemandem nochmal einen Podcast aufzunehmen. Ja. Das war so die Überlegung.
Eine Lesung wollen wir auch noch machen.
Und eine Lesung soll es auch noch irgendwann geben. Ja. Auf jeden Fall viele, viele, viele liebe Grüße nach Wien. Wir haben einen Haufen toller Menschen kennengelernt. Ganz, ganz großartige Grüße auch an alle Vereinsverantwortlichen dort hinter den Kulissen, die an so ganz vielen Stellen mit rumgeschraubt haben, was Museumsbesuch angeht, was deine vegane Versorgung in einem luftdicht hermetisch abgeriegelten separaten Raum angeht. Also das ist wirklich eine Entspanntheit an Fußballkonsum, die du so noch nie hattest.
Stimmt.
Ja, also so ganz entspannt essen können, ist ja bei dir mit Maske und so auch immer ein Thema. Das war schon großartig.
Ja.
Ja. Hast du noch was abschließend zu Wien insgesamt zu sagen?
Ja, ich, also was Lieblingsverein geht, war Rapid ja wegen des Kreises recht früh raus. Aber was mir aufgefallen ist beim zweiten Besuch jetzt, vor Beginn des Spiels auf der Anzeigetafel, war es so, dass es wurde verkündet auf der Anzeigetafel, das habe ich gesehen aus der Loge heraus, ein Rauchverbot auf einem Teil der Tribüne. Aber das Rauchverbot wurde verkündet auf der Anzeigetafel vom Maskottchen, praktisch der Kinderabteilung oder so. Das heißt, ich war sehr hin und her gerissen, was ich jetzt davon denken soll. Auf der einen Seite Rauchverbot in der Tribüne, ein großes Plus, weil das nervt ja auch total häufig. Ich musste so oft schon aufstehen und gehen, woanders hingehen, weil die Person vor mir geraucht hat. Also das ist eigentlich fast schon ein Kriterium. Aber das Rauchverbot wird dann verkündet vom Maskottchen auf der Anzeigetafel. Das war
schwierig. Ja. Ja, nein, es bleiben viele, viele, viele großartige Erinnerungen. Wie ich so halb wahrgenommen habe, selbst wenn du nicht so einen Lieblingsverein gefunden hast insgesamt, gibt es doch jetzt in dem einen oder anderen Land vielleicht auch einen aktuellen Favoriten zumindest zu sehr, sehr viel Sympathie.
Ja.
So könnte man es vielleicht zusammenfassen, ja. So schön das auch war und so schön es auch für mich war, dich endlich mal wieder strahlen und lächeln und aufgelöst und erheitert zu sehen, so war davor doch eine recht wilde Zeit nochmal für dich, die eigentlich begann mit der Abreise aus Wien, mit kurzem Zwischenstopp Heiligabend und Silvester. Nee, Silvester muss gar nicht gesehen.
Silvester war auch
Weil da alles wild war. Zieh uns doch einmal kurz durch deine Prüfungszeit.
Ja, also vielleicht kurz zu Beginn Weihnachten war ja praktisch der Beginn meiner Lernphase, beziehungsweise eine Woche vor Weihnachten war der Beginn der Lernphase, das lief auch alles super bis dahin eigentlich. Dann an Weihnachten selbst saß ich ja mit einer ganz dichten FFP3-Maske mit Ventil, weil einer unserer Familienmitglieder krank war, also erkältet, nichts Starkes so, aber natürlich trotzdem etwas, was ich so nicht riskieren konnte. Und es hat sich als eine ganz gute Entscheidung herausgestellt, weil gefühlt alle waren danach krank die nächsten Wochen. Ständig war irgendwer krank in der Familie, auch hier. Ich konnte ganz lange nicht hier zu Hause schlafen während meiner Lernphase. Ich war eigentlich die ganze Lernphase immer unterwegs, habe woanders übernachtet. Mal in Hamburg im Hotel, mal bei Freunden hier oder in Hannover. Und das war natürlich... Hat mich natürlich gefreut, Leute wiederzusehen, und ich bin ja auch gerne unterwegs. Hat natürlich meinen Lernphasenrhythmus, auch meinen Lernphasenschlafrhythmus und so. Normalerweise war eigentlich ja so der Plan, dass ich bis auf einige Tage, die ich mir abgetrennt habe sozusagen, dass ich halt um eine gewisse Uhrzeit aufstehe und dann an meinem Tisch auch erstmal Sachen erledige so. Das war dann sehr schnell sehr durcheinander gebracht, weil ich eben eigentlich ständig unterwegs war und ständig irgendwo wer krank war. Ich war auch an Silvester war ich bei einer Freundin und nicht hier, weil da auch jemand krank war. Ja, und deswegen war es doch alles eine sehr knappe Kiste und ich hing auch ein bisschen zurück, konnte in vieles nicht mehr so viel Zeit investieren, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Ich bin auch einen ganz anderen Ansatz diesmal. Ich habe viel mehr Theorie gelernt, weniger Übungsaufgaben gemacht, weil ich den Eindruck hatte, das war so mein Learning aus der letzten Lernphase. Ich habe zu wenig Theorie gemacht, zu viel mich darauf verlassen, dass die Aufgaben schon ähnliche sind wie die, die ich dann geübt habe. Und dann, man muss dazu auch sagen, es ist jetzt die erste Prüfung nach dem Basisjahr. Ich habe ja schon mal grob von dem System erzählt, dass das Basisjahr eigentlich die große Selektion ist, wo wirklich nochmal viele Leute auch rausfliegen, aber dass danach eigentlich die Durchfallquoten deutlich niedriger sind, dass es nicht mehr der Sinn ist, dass im dritten, vierten etc. Leute noch so viel rausfliegen. Und dementsprechend war mein Druck auch niedriger als in den ersten beiden Lernphasen. Ich habe schon damit gerechnet, dass diesmal halt darum geht, eine gute Note natürlich zu bekommen, um sich für den Master vielleicht für so ein spezialisiertes Programm zu qualifizieren, wo sie nochmal Zulassungsbedingungen haben. Bin aber sehr fest davon ausgegangen, dass es diesmal nicht ums Bestehen oder Nichtbestehen ging, weil das wurde uns auch so gesagt, dass das eigentlich nicht der Sinn ist. Und ich habe auch in die Statistiken von den letzten Jahren geguckt und im dritten, vierten Semester passiert in der Regel nicht mehr so viel, sodass ich dachte, okay, dass ich jetzt das erste und das zweite geschafft habe und insgesamt ja auch doch relativ deutlich, dann wird das jetzt auch nicht so wild. Und die erste Prüfung war auch nicht so wild, es war allgemeine Mechanik, das ist G gilt so als so insgesamt eines der unbeliebtesten Fächer des ganzen Studiums. Es ist das erste theoretische Physikfach. Da geht es nur um mathematische Formalismen, um Bewegungsgleichungen herzuleiten und zu lösen. Also es ist sehr, sehr trocken so, aber es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Fand ich eigentlich ein gutes Fach. Und Prüfung war auch okay, würde ich sagen. Habe ich auch am meisten für gelernt. Hat mir auch am meisten Spaß gemacht zu lernen irgendwie. Ich weiß natürlich die Note noch nicht, aber macht mir am wenigsten Sorgen. Also hat mir viel Sorgen gemacht am Anfang, weil eben alle davor gewarnt haben, was für ein Höllenfach das ist. Aber fand ich dann am Ende gar nicht so wild. Und dann kam Physik 3. Vor Physik 3 hatte ich auch überhaupt nicht viel Angst eigentlich, weil es einfach die Fortsetzung von Physik 1 und Physik 2. In Physik 1 hatte ich eine 5,5, also nah an der Bestnote. In Physik 2 ist mir der riesige Fehler passiert, dass ich ein ganzes Blatt übersehen habe. Da hatte ich also nur sehr knapp bestanden. Aber beide Fächer waren jeweils eigentlich die einfachsten ihres Blocks. Also dachte ich mir auch da, okay, wird Physik 3 wohl auch okay. Und auch die Themen, also Physik 3 ist Optik, Quantenmechanik, statistische Physik. Quantenmechanik und statistische Physik sind eigentlich Heimspiele, dachte ich mir. Und Optik habe ich viel gelernt. Und dann kam diese Prüfung und Alter, ich habe noch nie sowas in meinem ganzen Leben gesehen. Was zur Hölle? Also wirklich, das war ein einziger Fiebertraum. Ich habe zum ersten Mal, ich hatte nie irgendwie Prüfungsangst oder so. Das kannte ich so gar nicht wirklich. Ich war natürlich nervös vor Prüfungen, aber es war nie ein Maß, dass es mich gelähmt hat oder dass ich dann plötzlich ein Blackout hatte in der Prüfung. Ich weiß nicht, ab wann man von Panikattacke sprechen kann. Hatte sicherlich nicht das Ausmaß wie andere, also wie tatsächlich Panikattacken, die ich schon hatte in der Vergangenheit. Aber es war wirklich das erste Mal, dass ich in einer Prüfung eben nicht nur saß und so war uff, sondern dass ich plötzlich nichts mehr machen konnte, dass es mir plötzlich schwummrig wurde am ganzen Körper und dass ich mein Herz geschlagen und nicht wusste, was ich machen sollte, weil ich wirklich das Ding, ich habe geblättert und ich wusste nicht, wo ich anfangen kann. So. Also es war so, als könnte ich das Ding gleich leer abgeben, weil ich wusste wirklich nicht, was ich irgendwo hinschreiben soll. Und ich habe mich aber so kurz, ich habe natürlich nicht auf irgendjemandes Blatt geguckt, das würde ich nie machen, aber ich habe mich natürlich so umgeguckt, um zu sehen, bin das jetzt ich gerade oder so, haben wir da eine Prüfung aus dem Master aus Versehen vorliegen so. Und ich habe auch, als ich mich umgeguckt habe, habe ich auch gesehen, okay, das geht allen irgendwie so. Damit hat jetzt niemand gerechnet.
Was hast du denn da beobachtet oder wie sehen denn
die? Die Leute sind dann ja halt alle entweder, wenn du eine Prüfung siehst, dann ist es das Normale, dass die ersten Aufgaben sind eigentlich immer Aufgaben, die man sicher hat, wenn man gelernt hat. Also sowas wie Aufgabe A, also man hat irgendwie eine Aufgabe, Optik, und dann ist A und ist vielleicht einfach nur, geben Sie das Rayleigh-Kriterium wieder. So, das ist ein Kriterium, das hast du, wenn du dich anständig vorbereitet hast, hast du das gelernt und weißt, was das ist, schreibst es auf, Punkt. Und das zweite ist dann vielleicht, nutzen Sie die und die Formel, um das und das auszurechnen, und das ist dann auch nur, du hast eine Formel im Kopf oder schlägst sie nach, setzt Zahlen ein, die dort stehen, Endergebnis. So. Und das reicht natürlich nicht zum Bestehen, aber das sind so die ersten 2 Punkte von 10 vielleicht. Und dann geht es irgendwann los mit, stellen Sie das und das um und leiten Sie das und das her, zeigen Sie das und das und wenden Sie das auf das neue Problem hier an, sowas. Aber es gibt eigentlich immer einen gewissen Anteil an Punkten, den man sicher hat, wenn man gut gelernt hat. Und das heißt, wenn man eine Prüfung hat, beginnt man eigentlich erstmal zu schreiben. Ich habe wirklich gesehen, die Prüfung wurde ausgeteilt. Und also ich ja auch nicht, aber man hat halt nicht mal angefangen zu schreiben, sondern man hat eigentlich direkt losgeblättert und geblättert und saß dann halt so, ja, und hat sich das halt angeguckt, so, aber hat nicht wirklich einen Stift in die Hand genommen. So. Und
die Situation in deinem Umfeld, die hat sich auch entwickelt, wenn ich das richtig erinnere.
Die hat sich dann entwickelt, vor allem nachdem die Prüfung dann vorbei war. Also ich saß dann ja die 3 Stunden, das hätte mich natürlich schon ein bisschen, man durfte sich 10 Blätter, auf die man draufschreiben durfte, was man will, durfte man sich mit in die Prüfung nehmen. Da kann man alles draufschreiben. Formeln, alte Lösungen von alten Prüfungen, das ist mir immer nicht so geheuer, weil das heißt schon, okay, die Prüfung wird echt scheiße. Wenn man sich alte Prüfungslösungen mit in die Prüfung nehmen kann, dann können sie eigentlich keine Aufgaben nehmen, wo man das einfach nur abschreiben muss oder neue Zahlen einsetzen. Aber andererseits, es ist auch nicht so unüblich. Es gab einige Prüfungen, wo das erlaubt ist. Und die waren auch alle nicht ansatzweise so schlimm. Deswegen dachte ich so, okay. Und ich hatte extreme Panik. Es ging mir wirklich noch nie so schlecht, auch so körperlich in einer Prüfung, mir war richtig übel. Aber ich dachte mir dann auch so, Naja, also am Ende, sie können nicht 80% durchfallen lassen und ich werde wohl nicht so viel schlechter vorbereitet sein als alle anderen. Ich habe dann teilweise einfach Sachen von meinen Zetteln, die ich, wo ich einen Zusammenhang gesehen habe, habe ich versucht praktisch dann irgendwie abzuwandeln, zu kopieren. Und ein bisschen was habe ich dann nach, ich hatte ja 3 Stunden Zeit und ich hatte nicht so viel zu machen. Das heißt, ich konnte auch über vieles nachdenken und bin dann auf ein paar Sachen auch gekommen. Aber also es gab, ich glaube, 48 Punkte zu holen. Und also ich bin sehr, sehr froh, wenn es so 10 geworden sind oder so. Es war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Und es gibt, also es gibt es wohl so alle paar Jahre an der ETH mal, dass es wirklich eine Prüfung gibt, wo die einfach, die völlig falsch eingeschätzt wurde und wo das dann häufig auch im Nachhinein so abgeändert wird, die Bewertung, dass du teilweise mit, es gab mal eine Prüfung, ich glaube mit 60 Punkten, wo du dann bestanden hattest, wenn du 5 davon hast oder so. Das ist halt natürlich richtig scheiße in der Prüfung, weil du dir denkst, ach du Scheiße, ich bin am Arsch so, aber es, so am Arsch ist man am Ende dann meistens doch gar nicht. Ja, ich,
das heißt, du musst eigentlich hoffen, dass 90% mehr im Arsch sind als du.
Es reicht, wenn 70% mehr im Arsch sind als ich. Aber ja, ja, die Prüfung war dann vorbei und ich war auch ehrlich irgendwo froh, als es vorbei war, so, weil ich wusste zwar, das war gerade richtig scheiße, aber ich wollte auch einfach, dass es vorbei ist.
Ich weiß noch, wie wir den Abend telefoniert haben, wo ich dann irgendwie weiter, ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist, ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Ja. Du sahst aber auch aus die Wochen zuvor,
ey. Ja. Und es war dann wirklich eine Stimmung danach auf diesem ganzen Höngerberg Campus. Es war ja schon spät abends und ich habe so einen kollektiven Massenzusammenbruch, habe ich echt, also es haben Leute vom Boden geheult und panisch telefoniert und alle waren wirklich nur so, was war das? Gerade auch in den Channels, in den WhatsApp-Channels ging es direkt sehr, sehr ab. Ja, ich glaube wirklich, das hätte auch eine Masterklausur sein können. Ich meine, man kann sich über Klausuren, die man bekommt, nicht beklagen. So, das ist, man bestimmt nicht über die Klausur, die man schreiben kann. Das ist logisch. Deswegen kann man sich nicht wirklich darüber beschweren. Aber man kann definitiv festhalten, dass es ein objektiv viel, 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 viel schwieriger war als die letzten Jahre. Und das war natürlich die Ausgangslage für die letzte Prüfung. Funktionentheorie, also mathematisches Fach, gilt als das einfachste Fach des Jahres, praktisch dieses Blocks. Und es waren auch nur 2 Tage zwischen diesen beiden Prüfungen. Ich bin gleich in Zürich geblieben, habe dann praktisch an dem Abend noch tatsächlich weitergemacht mit dem nächsten Fach, weil ich wusste, okay, das sollte schon gut werden. Ich habe da eventuell was auszugleichen, um noch auf die nötige Anzahl der Gesamtpunkte zu bekommen, um zu bestehen. Und ja, Funktionentheorie war dann wieder war auch eine schwere Prüfung, aber war wieder eine, in Anführungszeichen, normal schwere ETH-Prüfung halt. So wie die alten Prüfungen, die ich dazu gemacht habe. Und jetzt hängt sehr viel, glaube ich, davon ab, wie schlimm diese mittlere Physik 3-Prüfung geworden ist. Und ich kriege nächste Woche wahrscheinlich die Ergebnisse. Und das ist ein bisschen blöd, weil jetzt beginnt eben das vierte Semester. Das vierte Semester gilt als das Schwierigste außerhalb des ersten Jahres und als das letzte wirklich Schwierige. Also das fünfte und sechste ist deutlich entspannter als die ersten beiden Jahre. Aber es ist natürlich irgendwie trotzdem blöd, in dieses vierte Semester zu gehen, ohne die Ergebnisse aus dem dritten zu haben. Und es wäre richtig, richtig scheiße, das vierte machen zu müssen. Auch diesen Horror, der Block des vierten Semesters am Ende hat 5 Prüfungen.
5?
Ja. Und das machen zu müssen mit dem Wissen, wenn ich das durch habe, muss ich dann nochmal das dritte machen und habe im dritten nur noch einen Versuch, das wäre richtig scheiße. Deswegen hoffe ich, dass es irgendwie gereicht hat. Aber ich habe auch echt nicht damit erwartet, dass ich jetzt hier wieder sitze und sage, ich hoffe, dass es gereicht hat, weil ich war mir eigentlich sehr sicher, dass es im dritten Semester reichen muss. Aber mit so einer Prüfung kann man nie rechnen.
Ja, wir können eigentlich dieselbe Folge
von damals nochmal veröffentlichen. Ja, wirklich.
Das hast du auch gesagt. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dann trinken wir einen Schluck Malzbier und hoffen, dass das mit den Punkten noch klappt. Dann würde ich sagen, dann machen wir auch für heute schon wieder Schluss. Du bist morgen, machst du dich wieder auf die Socken mit Opa. auf Tour. Und ich habe noch 2 Tage Urlaub, habe aber auch noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Sodass wir vermutlich erst wieder wann podcasten? Bist du nächstes Wochenende da, daheim?
Das kommt davon, es hängt davon ab, ob Mami nach Zürich kommt nächstes Wochenende schon. Also wenn Mami nächstes Wochenende nach Zürich kommt, dann bleibe ich wahrscheinlich mit ihr in Zürich. Und wenn nicht, dann komme ich nach Hause.
Ja. Und ansonsten wollen wir ja schauen, ob wir vielleicht eine Remote-Variante hinkriegen. Ja. Das ist ja auch eine Option. Weil ansonsten wird es mit der Häufigkeit ein bisschen schwierig vielleicht. Ja. Gut, gut.